Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zu Semesterbeginn an den Hochschulen geht es bei uns um Studiengebühren. Denn auch wenn es die im Moment in Deutschland fast nicht mehr gibt, werden sie mal wieder gefordert. Warum? Dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung, was der Mathebot und der Deutschfuchs für Apps sind, warum Frauen aus der Wirtschaft als Gastprofessorinnen an Hochschulen gehen und warum Unternehmen auf anonyme Bewerbungen setzen. Ich bin Lena Sterz, hallo. Morgen fängt an vielen Hochschulen das neue Semester an. Und es ist erst ein paar Jahre her, da war der Semesterbeginn für viele Studierende noch gleichbedeutend mit Konto leer. Denn 500 Euro Studiengebühren mussten überwiesen werden, zumindest in den meisten westdeutschen Bundesländern, dort wo Schwarz-Gelb an der Macht war. Durch politische Machtwechsel wurden die Studiengebühren dann nach und nach wieder abgeschafft. Aktuell muss man nur noch vereinzelt zahlen, wenn man länger studiert als vorgesehen oder ein Zweitstudium aufnimmt. Aber wenn es nach dem OECD-Bildungsdirektor und Bildungsforscher Andreas Schleicher ginge, wäre das bald wieder anders. Er fordert nachgelagerte Studiengebühren, wie es sie in England und Australien gibt, und zwar mit dem Argument, dass die sozial gerechter seien als gar keine Studiengebühren. Deswegen Frage an ihn, Herr Schleicher, wie kommen Sie darauf, dass ein Studium mit Studiengebühren sozial gerechter sein kann als ohne?
Ja, wir müssen uns zunächst mal überlegen, was ohne Studiengebühren passiert. In Deutschland sind die Ausgaben pro Studierenden in den letzten Jahren deutlich gesunken. Das heißt, es gibt heute weniger Geld für ein gutes Studium, als das früher der Fall war. Also der Staat investiert nicht ausreichend. Das heißt dann zweierlei. Auf der einen Seite kann man Studienplätze beschränken, das trifft dann meistens auch die bildungsfernen Schichten. Oder man kann Studiengebühren gerecht, sozial gerecht einführen und damit die Studierenden absichern. Wenn das nicht passiert, ist es meistens so, dass diejenigen, die eben aus günstigeren sozialen Schichten kommen, dann den Zugang zu den besseren Plätzen bekommen. Die Studiengebühren sehen wir als eine wesentlich kleinere Barriere als ein schlechter finanziertes Studium oder die Zugangsbeschränkung.
Wie meinen Sie das, dass die sozial besser gestellten Studierenden an die besseren Plätze kommen?
Das ist doch in der Tat so der Fall. Wenn Sie sich heute anschauen, die Verteilung von Plätzen, wenn Sie aus sozial günstigem Umfeld kommen, haben Sie in Deutschland etwa eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, einen Studienplatz zu bekommen, wie wenn Sie aus einem sozial ungünstigen Umfeld kommen. Das ist heute in Deutschland die Realität. Wenn Sie in einige Länder mit nachgelagerten Studiengebühren schauen, Australien, England sind gute Beispiele, dort sind die Chancen wesentlich ausgewogener, weil es eben die Studiengebühren erlauben dort den Ausbau des Studiums und die gute Förderung von Schülern, auch vielleicht von Menschen, die vielleicht noch nicht so den Hintergrund dafür haben.
Ja, den Zugang zum Studium, der liegt mit Sicherheit auch oft am Schulsystem, vielleicht auch am besonderen deutschen Schulsystem, aber das wollen wir jetzt heute ja nicht diskutieren. Deswegen lassen Sie uns nochmal aufgreifen, was Sie vorher sagten, dass die Hochschulen nicht ausreichend vom Staat finanziert werden aktuell. Warum fordern Sie nicht dann stattdessen, dass die Gelder der Hochschulen generell aufgestockt werden vom Staat mit Steuermitteln? Die Wirtschaft boomt ja.
Ja, absolut. Das kann man auch machen. Es gibt auch einige Länder, wenn wir an die nordischen Staaten Europas denken, die machen das sehr erfolgreich. Da wird sehr viel öffentliches Geld in die Hochschule investiert und die Leute zahlen das dann später zurück mit einer entsprechenden höheren Einkommensteuer. Das funktioniert, das kann man machen.
Ja, wäre das nicht sozial gerechter?
Das weiß ich nicht. Im Moment hat man ja, also in den nordischen Staaten ist es gerecht, weil die Beteiligung an der tertiären Bildung sehr hoch ist. Das heißt, praktisch alle jungen Menschen profitieren davon. In Deutschland müsste man sagen, wenn man das heute ausschließlich ohne Erweiterung so machen würde, würde es ja heißen, dass die Menschen ohne Studium das Studium der reichen Kinder finanzieren.
Also wenn sie ein gutes Einkommen haben. Ja, wenn sie ein gutes Einkommen haben.
Ja.
Wie wäre denn Ihr genauer Vorschlag zu nachgelagerten Studiengebühren? Wann sollen die bezahlt werden und ab welchem Einkommen soll man dann zahlen?
Ja, ich denke, das sind wichtige Fragen, die lassen sich nicht leicht beantworten. Also in England ist es so, das sind so um die 35.000 Euro Einkommen, ab denen man dann anfängt zurückzuzahlen. Und wer weniger verdient, der steht vor keinem Risiko. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, denn ansonsten können Studiengebühren abschreckend wirken. Zum Zweiten ist das Darlehen staatlich garantiert. Das finde ich auch sehr wichtig, dass auch dort kein Risiko für die Beteiligten entsteht. Ich denke, wenn Sie nach England schauen, die Studienzahlen sind dort immer weiter nach oben gegangen. Die Studiengebühren haben letztendlich dazu geführt, dass mehr junge Menschen besseres Studium bekommen haben. Und ich denke, das sollte man schon als eine Möglichkeit sehen. Ich habe nichts Dagegen, wenn der Staat jetzt bereit wäre, deutlich mehr Geld zu investieren, nur das ist sehr schwer absehbar in Deutschland.
Sie sagten gerade, dass in England trotzdem mehr junge Leute ein Studium beginnen. In Deutschland waren die Erfahrungen ja nicht unbedingt so. Also eine Studie des Hochschulinformationssystems aus 2006 hat gezeigt, dass in vielen Bundesländern, wo Studiengebühren dort gerade beschlossen wurden, bis zu 18.000 Abiturienten explizit wegen Studiengebühren sich gegen ein Studium entschieden haben. Besonders oft waren das junge Frauen und Menschen aus bildungsfernen Schichten damals. Und eine andere Studie hat auch gezeigt, dass es fast egal ist, ob die Jugendlichen jetzt in einem Bundesland wohnten, in dem es Studiengebühren schon gab oder auch nicht. Also auch in den ostdeutschen Ländern, in denen es nie Studiengebühren gab, hat jeder und jeder Fünfte gesagt, dass er wegen drohender Studiengebühren unsicher ist, ob er oder sie überhaupt studieren soll. Wie wollen Sie sicherstellen, dass da nachgelagerte Studiengebühren nicht im selben Maße vom Studium abschrecken?
Ja, ich denke, da spielt die Einkommensgrenze dann eben doch eine Rolle. Also wie gesagt, wenn man die entsprechend hoch ansetzt, stehen junge Menschen vor keinem Risiko. Das hat man in Deutschland, glaube ich, damals nicht ausreichend bedacht, dass also die Einkommensgrenze sehr niedrig war. Das heißt, junge Menschen haben schon auch eben dann vor einem Risiko gestanden. Wenn sie die Schwelle entsprechend hoch ansetzen, dann denke ich, gibt es dieses Risiko nicht. Also es gibt im Grunde zwei Lösungen. Sie können als Staat allen jungen Menschen Studien finanzieren. Das kann funktionieren. Sie können im Grunde nachgelagerte Studiengebühren oder Studiengebühren insgesamt einführen. Das kann auch funktionieren. Was nicht funktioniert, ist nicht genügend zu investieren und dann im Grunde die Studienbedingungen zu verschlechtern. Und genau das passiert in Deutschland. Und das ist im Grunde in meinen Augen die ungünstigste Lösung.
OEC-Bildungsdirektor Andreas Schleicher fordert nachgelagerte Studiengebühren und ich habe mit ihm diskutiert, ob das am Ende sozial gerechter ist, als gar keine Studiengebühren zu haben. Mit dem Handy und entsprechenden Apps kann man schon ganz gut Sprachen lernen. Aber ansonsten gibt es noch viel Potenzial, was man alles mit Hilfe von Apps lernen könnte. Egal ob Schulstoff oder Allgemeinbildung. Für diese Lücke gab es am Wochenende eine besondere Veranstaltung in Berlin. Beim Edu Startup Weekend wurden Gründer, die eine neue Idee haben, für den Bildungsbereich unterstützt. Daniela Siebert war dort und hat junge Gründer getroffen.
Ich kann ja mal teilen, was Leute ganz häufig zu mir sagen. Zum Beispiel sagen sie auch zu mir, ich habe das Problem, ich bin ein Startup, bin ganz früh irgendwie da und keiner glaubt mir, dass ich das kann, was ich da tue. Das ist ein ganz großes Problem auch bei Startups.
Benjamin Maischak steht auf der Theaterbühne einer Schule in Berlin-Wedding mit Vollbart, Sneakern und lila Kapuzenjacke. Auf der Leinwand hinter ihm ist nur ein einziger Spruch eingeblendet, you need coffee. In diesem aulaartigen Schulsaal findet das gesamte Edu Startup Weekend statt. Zur Verpflegung parken ein Crepe-Wagen und ein Kaffeewagen vor dem Haus. Über anderthalb Tage treffen sich hier die Teilnehmer mit Profis aus der Schul-, Verlags- und Arbeitswelt, um Fragen rund um die Unternehmensgründung im Bildungswesen zu klären. Wie finde ich einen Investor? Wie finde ich die richtigen Ansprechpartner in Schulen und Ministerien? Welche Vertriebswege funktionieren am besten? Welche Rolle spielt die Datenschutzgrundverordnung? Solche Fragen ziehen sich durch das gesamte Wochenende. Veranstalter Tobias Himmerich von der Beratungsagentur Eduvation ist fest davon überzeugt, dass solch eine Unterstützung wichtig ist, weil der Markt andere Gesetzmäßigkeiten habe als viele andere Wirtschaftsfelder.
Denn der Bildungsmarkt, gerade der schulische Markt, ist langsam. Das heißt, wenn ich als Start-up in anderen Bereichen gewohnt bin, dass ich schnell meine Kunden kriege, dass ich relativ schnell wachse, das ist definitiv im Bildungsmarkt nicht so.
Benjamin Maischak sieht das ähnlich. Der ausgebildete Lehrer bietet den Workshop Förderoptionen für Corporate Learning Startups an und hat selbst ein Startup gegründet. Inzwischen arbeitet er für die Industrie- und Handelskammer Berlin. Zwischen den Jungunternehmern und Schulverwaltungen, Verlagen und anderen wichtigen Geschäftspartnern sei die richtige Kommunikationsebene oft eine große Herausforderung, berichtet er.
Man muss als Startup oder als junges Unternehmen immer begreifen, dass es in anderen Unternehmen und anderen Institutionen, anderen Bereichen einfach andere Sprachen gibt. Und man muss sich viel Mühe geben, die Sprache der anderen verstehen, ihre Welt verstehen. Also große Unternehmen haben ganz andere Prozesse. Ein Konzern entscheidet Sachen innerhalb von 18 Monaten, wir Startupper früher innerhalb von 2 Minuten.
Die Reihen vor der Theaterbühne sind bei seinem Workshop nur spärlich gefüllt. Das liegt aber nicht an ihm, denn er performt so locker, dass er bei jedem Science- oder Poetry-Slam ordentlich Applaus bekäme. Das Problem? Von den 30 angemeldeten Teilnehmern des Edu Startup Weekends sind nur die Hälfte gekommen. Andere Workshops sind durch Krankheit der Referenten ausgefallen. So ist der eigentliche Ablaufplan völlig durcheinander. Doch die Unternehmensgründer, die auf den roten Holzstühlen vor der Bühne Platz genommen haben, die sind dankbar für die Tipps, die sie hier bekommen können. Etwa das Ehepaar Caro und Simon Aschemeyer, die das Startup Deutschfuchs gegründet haben. Eine interaktive App in 10 Sprachen, die beim Lernen von Deutsch als Fremdsprache helfen soll.
Also es ist immer interessant, mit anderen Startups zu netzwerken und mal gucken, was sich daraus ergibt. Und ich meine, wir sind natürlich auch gespannt auf den Pitch.
Das Ziel ist zu gewinnen, das Ziel ist, neue Kontakte hier kennenzulernen. Ich sage immer besser miteinander arbeiten als gegeneinander arbeiten. Deswegen sind wir hier.
Auch Christiane Mietsch sitzt in der ersten Reihe. Sie und ihre 3 Mitstreiter bereiten eine interaktive App vor zum Mathematiklernen. Arbeitstitel Mathebot. Netzwerken ist auch für sie eines der Hauptanliegen, aber es gibt auch noch viele strategische Fragen zu klären. Etwa, wie verhält es sich mit dem Datenschutz? Welche Möglichkeiten bietet der internationale Markt?
In Deutschland ist der Schulmarkt ein schwieriger Markt. Das bekommen wir immer wieder als Feedback, sodass wir halt auch sagen, ja, gehen wir halt erst auf den Privatmarkt, verkaufen es als Online-Anwendung, dann sozusagen das als Direktvertrieb machen oder versuchen wir wirklich an die Schulen ranzukommen.
Dass die Veranstaltung weder von der Dimension noch von den Inhalten so ganz ihren Erwartungen und dem ursprünglichen Programm entspricht, nehmen sowohl die Deutschfuchs als auch die Mathebotmacher sportlich.
Wir waren gestern, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite war es doch sehr bereichernd bisher.
Es war irgendwie auch so ein bisschen schade, weil es so symptomatisch für irgendwie Education Tech in Deutschland ist.
Dank des kleinen Rahmens kennen sich die Firmengründer nach 2 Tagen Veranstaltung tatsächlich schon sehr gut und haben längst Kontakte ausgetauscht. Auch die Referenten wie Benjamin Maischak greifen sie sich immer wieder unter 4 Augen und suchen persönlichen Rat. Auch bei Anja Hagen, ehemals im Cornelsen Verlag tätig und inzwischen als selbstständige Beraterin unterwegs. Sie sieht viele Tätigkeitsfelder für Startups im Bildungsbereich.
In der Mathematik passiert schon ganz, ganz viel. Ich kann mir ganz viel vorstellen im Bereich Sprachen, in den Gesellschaftswissenschaften, weil da sind sie noch ein bisschen unterrepräsentiert.
Höhepunkt der Veranstaltung ist der Wettbewerb am Samstagabend. Nur 4 Minuten haben die Startup-Gründer Zeit, ihre Geschäftsidee zu präsentieren, allein auf der Theaterbühne. Auch Caro und Simon Aschemeyer von Deutschfuchs nutzen ihre Chance. Ein Ausschnitt.
Das Lehrwerk besteht aktuell aus den Niveaustufen A1 bis B1 mit insgesamt über 450 verschiedenen Lektionen. Wir haben dabei über 7000 Vokabeln integriert.
Deutschfuchs überzeugt am Ende die 3-köpfige Jury. Damit fahren Caro und Simon Aschemeyer im Januar nach London, wo auf internationaler Ebene bei den Global EdTech Startup Awards das beste Edu-Startup des Jahres gekürt wird.
Der Deutschfuchs ist eine von vielen Ideen, die es gibt für Apps im Bildungsbereich. Aus den Ideen könnten mal große Unternehmen werden und dann könnte ein Programm der TU Berlin interessant werden für die Gründerinnen. Mit dem Programm können Frauen aus der Wirtschaft für bis zu 1 Jahr Professorinnen werden an einer Hochschule, Gastprofessorinnen. Anja Nehls hat so eine Gastprofessorin auf Zeit getroffen und sich angeguckt, wie ihr neuer Arbeitsalltag an der Uni aussieht.
Studentin Julia Schlützmeier-Hage sortiert gelbe Klebezettel mit Stichpunkten auf einem großen DIN-A3-Blatt. Dass dabei am Ende ein, zumindest theoretisch, völlig neu gestalteter Campus herauskommen könnte, ist nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Das Projekt zielt ja eigentlich darauf ab, zu überlegen, wie man den Campus als Lernort besser gestalten kann. Und wenn wir wissen, wer auf dem Campus wie agiert und welche Bedürfnisse hat, können wir uns überlegen, was muss man eigentlich anbieten.
Das Projekt ist Thema eines Blog-Seminars an der Technischen Universität Berlin, das sich an Studierende aller Fachrichtungen wendet. Katja Ninnemann hat sich das Thema ausgedacht. Für 1 Jahr ist die studierte Architektin Gastprofessorin an der TU. Eigentlich arbeitet sie für die Stiftung Rehabilitation Heidelberg.
Das heißt, ich gucke dort, wie wollen wir in Zukunft lernen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, welche Arbeitsumgebung brauchen wir. Mich interessiert, wie verändern sich Lernräume durch neue Arbeitsbedingungen, durch neue Technologien, Erkenntnisse bei der Lernforschung.
Und darum will sie sich jetzt zusammen mit den Studierenden der TU kümmern. Mit dem Programm Joint Programs holt die TU seit 2 Jahren weibliche Führungskräfte aus der Wirtschaft für bis zu 1 Jahr an die Uni. Neue Impulse soll es dabei für die Uni und die Frauen gleichermaßen geben. Katja Ninnemann hat ihr Thema, das sie auch in der Stiftung beschäftigt, gleich mitgebracht und bereits jetzt geschafft, ihre Seminarteilnehmer für Corporate Learning Architecture und den Lernort Campus zu begeistern. Das hänge auch mit dem Praxisbezug zusammen, sagt Julia Schlützmeier-Hage.
Zum Beispiel, wenn man als Student in einer Gruppe arbeiten möchte. Im Moment auf dem Campus ist es schwierig, eine Sitzgelegenheit zu finden, wo man sich gegenüber sitzt oder wo man zum Beispiel seinen Laptop mit einer Steckdose verbinden kann. Und wenn man sowas rausfindet, dann kann man halt überlegen, wo müssten die sein? Sind die eher bei den Instituten oder mitten irgendwie auf der Rasenfläche? Oder braucht man da vielleicht einen Wetterschutz mit einer Überdachung?
Am Blogseminar von Katja Ninnemann nehmen Studierende der Fachrichtungen Urban Design, Landschaftsarchitektur oder Lehramt teil. Das Interdisziplinäre ist der Professorin auf Zeit wichtig. Da die Zahl der Teilnehmer nicht so hoch ist, ist die Betreuung sehr intensiv. Und dass ihr Ansatz sich von dem anderer Lehrender unterscheidet, findet Studentin Nora Sulbach eher positiv.
In meiner Masterarbeit setze ich mich halt mit Schulen auseinander und immer wieder ist halt die Frage auch von der Stadt jetzt gerade, wie so ein Bildungsort oder ein Lernort aussieht. Und was sie macht, ist halt nicht vorzugeben, wie er auszusehen hat, sondern an einem Ort besonders zu analysieren, was dem überhaupt fehlt und dann sich fragen, was der Ort dann braucht.
Katja Ninnemann bereitet bereits jetzt eine große Konferenz an der TU vor, in der es um organisatorische Strukturen gehen soll, die die Campusentwicklung unterstützen können. Der Austausch mit Wissenschaftlern und Studierenden aus anderen Ländern und aus anderen Fachrichtungen reizt sie dabei besonders.
Es ist eine Chance, nochmal rauszukommen aus der Praxis, aus der Wirtschaft. Also ich bin total dankbar, weil für mich ist es eine unheimliche Chance, mich auszuprobieren, nochmal andere Perspektiven einzunehmen, das Thema Lehre mitzunehmen, weil Forschung und Praxis kenne ich und das in die Lehre nochmal überführen zu können, die Sachen auch mal direkt mit Studierenden nochmal diskutieren zu können, ist einfach extrem wertvoll.
Der Technischen Universität Berlin geht es mit dem Programm auch darum, neue Wege bei der Rekrutierung von Gastprofessorinnen zu beschreiten und mal zu beobachten, ob dieser Weg auch geeignet sein könnte, irgendwann mehr Frauen für reguläre Professuren zu gewinnen. Für Katja Ninnemann geht es nach ihrem Jahr an der Uni allerdings erstmal wieder zurück in die Wirtschaft.
Wenn der Name Sandra Schulz auf einer Bewerbung steht, sind die Chancen wesentlich besser, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als wenn der Name Miriam Öztürk draufsteht. Besonders wenn Miriam Öztürk dann auf ihrem Bewerbungsfoto auch noch ein Kopftuch trägt, dann stehen ihre Chancen deutlich schlechter eingeladen zu werden, das sagen zumindest Studien. Aber nur wenige Unternehmen ziehen daraus die Konsequenz, Bewerbungen zu anonymisieren. Eine Stuttgarter Elektrotechnikfirma macht genau das. Sie wählt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Angabe von Name, Alter, Geschlecht oder Religion aus. Angelika Hensoldt erzählt, welche Erfahrungen das Unternehmen damit gemacht hat.
Bürkle & Schöck ist ein mittelständischer Familienbetrieb. Etwa 130 Menschen beschäftigt die Firma, die Elektrotechnik produziert und verbaut. Ständig ist der Chef Stefan Bürkle auf der Suche nach neuen Azubis und neuen Mitarbeitenden. Um die 60 Bewerbungen bekommt er pro Jahr auf den Tisch. Trotzdem ist der Stapel auf Bürkles Schreibtisch nicht allzu hoch, denn jede Bewerbung besteht nur aus einem Blatt Papier. Die wichtigste Botschaft an die Bewerberinnen und Bewerber steht ganz oben.
Bitte erläutern Sie uns kurz die Gründe Ihrer Bewerbung. Vermeiden Sie dabei Angaben, die Rückschlüsse auf Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihren Familienstand, Ihre Religion oder Ihre Herkunft zulassen.
Denn ob sich Herr oder Frau Müller in dem Elektrotechnikunternehmen bewirbt, ob er eine 1 in Mathe oder sie eine 4 in Deutsch hatte, ob sie in Deutschland geboren wurde oder er aus Syrien stammt, das alles will Stefan Bürkle erstmal nicht wissen. Denn diese Informationen würden vermutlich ganz automatisch die Auswahl beeinflussen, sind Bürkle und seine Personalverantwortliche Petra Athen überzeugt.
Wir sind Menschen. Wir werden durch die Presse, durch verschiedenste Medien werden wir auch in unserer Meinung beeinflusst. Und das sind einfach so Dinge, wo wir versuchen, das etwas objektiver zu sehen.
Das ist ja erwiesen, auch durch Studien, dass wenn man sich ein Foto anguckt und eine junge Dame hat ein Kopftuch auf oder eben nicht, hat natürlich schon einfach Einfluss darauf, ob sie höhere oder geringere Chancen hat, eingeladen werden zum Gespräch.
Schon seit 2013 gibt es deshalb bei Bürkle & Schöck anonymisierte Bewerbungen. Die Kandidatinnen und Kandidaten füllen ein Formular aus, in dem sie ihre Motivation beschreiben und Angaben zum Schulabschluss, zu Praktika und sonstigen Fähigkeiten machen. Mehr nicht. Keine Fotos, keine Zeugnisse. Auch Emanuel Zwickel hat sich auf diese Weise bei Bürkle & Schöck beworben.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass es kein Foto gibt. Das nimmt auch schon mal den Druck raus. Dann hat man die Neutralität von allen erstmal gewahrt.
Emanuel Zwickels Mutter stammt aus Asien. Dem 24-Jährigen sieht man an, dass er einen Migrationshintergrund hat.
Wenn man vielleicht einen falschen Personal erwischt, kann das natürlich schon ein Nachteil sein. Also ich finde, hier bei uns in der Firma habe ich da jetzt nicht die Sorge. Aber wenn man die Sorge hat und man hat ein Unternehmen, wo es vielleicht anbietet, dass man sich ohne Foto bewirbt, ist das vielleicht schon ein bisschen entspannter.
Erst wenn Birkle und seine Kollegen entschieden haben, dass jemand zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, fordern sie Zeugnisse und Lebenslauf an. Stefan Birkle hoffte ursprünglich, dass sich mit der anonymisierten Bewerbung nicht nur mehr Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch mehr Frauen auf Jobs in seinem Unternehmen bewerben. Das hat leider bisher nicht geklappt. Aber er sagt trotzdem,
wir haben eigentlich für uns gesehen den Benefit, dass wir junge Menschen, die eigentlich sonst für sich keine Chance sehen, eine Ausbildung zu bekommen, etwas motivieren, sich bei uns zu bewerben.
Die, die vielleicht keine guten Zeugnisse haben, aber total motiviert sind. Die, die nicht gut Deutsch sprechen, sich aber schon lange mit Elektrotechnik befassen. Bundesweit gibt es nur ganz wenige Unternehmen, die wie Birkle ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren haben. In anderen Ländern ist es vor allem in großen Firmen längst Standard. Teilweise aber sind Unternehmen auch wieder zur klassischen Bewerbung zurückgekehrt. Siemens zum Beispiel. Die Begründung? Es sei nicht erwiesen, dass anonyme Bewerbungen tatsächlich bessere Ergebnisse liefern. Und Siemens setze auf gemischte, vielfältige Teams. Und eben weil das Unternehmen Vielfalt will, müsse es diese auch auf den ersten Blick erkennen können. Stefan Birkle glaubt hingegen, dass die Betriebe hierzulande den bürokratischen Aufwand fürchten. Aber der sei gering und er lohne sich.
Angelika Hensoldt berichtete, dass das Stuttgarter Unternehmen auf anonymisierte Bewerbungen setzt, obwohl es dadurch nicht mehr Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen bekommen hat bisher.